Als sie in dem schmucklosen Raum an Bord der großen Föderationsstation stand und ihre Gastgeber betrachtete, spürte Nesrin, wie sich die Anspannung, die sie so lange umklammert gehalten hatte, allmählich löste. »Mein Instinkt war korrekt«, entschied sie und registrierte die warmen, blauen Auren der Zuversicht, die von ihren Besuchern ausgingen und langsam auch auf sie übergriffen. »Diese Leute können mir helfen.«
»Nesrin«, sagte der große, regillianische Chelone vor ihr, »mein Name ist Jetanian und ich bin Botschafter der Föderation. Es ist mir ein Vergnügen, mich heute mit Ihnen zu treffen.«
Mit seiner gewaltigen Klaue wies sie auf eine menschliche Frau in Sternenflottenuniform, die mit ihm den Raum betreten hatte.
»Dies ist Ensign Vanessa Terrield, die, wie Sie sich vielleicht erinnern, auf Genoteur 4 eine höchst denkwürdige Begegnung mit den Jedi hatte.«
Es dauerte einen Augenblick, bis das Kommsystem die in Föderationsstandard gesprochenen Worte des Chelonen ins Toyanische übersetzt hatte. Dann wandte Nesrin ihre Aufmerksamkeit der Frau zu, Terrield. »Sie sind die eine von der ersten Welt, die um die Befreiung der Kolotan aus der Knechtschaft der Jedi bat.« Die Menschenfrau machte eine Geste mit ihrem Kopf, die Nesrin als Bestätigung auffasste.
»Das ist richtig.«
Weder der Chelone noch dieser Mensch besaßen die geringsten telepathischen Fähigkeiten, und doch spürte Nesrin, wie schon auf der ersten Welt, dass die Frau sich aufrichtig sorgte. Nicht nur um Nesrin, sondern auch um ihre Schiffskollegen von der Lance Tolis, die von den Jedi entführt und in ihre Dienste gezwungen worden waren. Eine faszinierende Dichotomie, entschied Nesrin, hatte sich Tolia doch stark angestrengt, um die Geheimnisse der Jedi und deren Wurzeln in der Historie ihres eigenen Volkes vor der Föderation zu verbergen. Menschen sind sonderbare Wesen.
»Ich danke Ihnen im Namen meines Volkes«, sagte sie schließlich und hoffte, die Übersetzung würde auch ihren dankbaren Tonfall berücksichtigen.
»Nesrin«, sagte Jetanian, »es ist meine Pflicht, Sie zu fragen, warum Sie zu uns gekommen sind. Sie verstehen sicher, dass Ihre Anwesenheit den bereits unsicheren Frieden zwischen unseren Völkern bedroht.«
»Unsere Völker haben zugelassen, dass Furcht zu ihrem Antrieb wurde«, sagte Nesrin. »Die Tolianer fürchten die Rückkehr der Jedi und diese Sorge wandelte sich in eine extreme Xenophobie, in Angst vor anderen Völkern. Ihre Föderation hingegen sieht die Gelegenheit, sich einer antiken Technologie zu bedienen, die sie nicht versteht, und versucht gleichzeitig, ihre Feinde davon abzuhalten, es ihr gleich zu tun. Nichts davon ist mehr wichtig. Wir müssen unsere Differenzen beiseite legen, wenn wir eine Chance haben wollen, die Jedi daran zu hindern, uns alle zu besiegen.«
Der Chelone begann durch den Raum zu schreiten und erwies sich dabei als erstaunlich agil für seine Größe und Körpermasse. Sein Maul klapperte und erzeugte eine seltsame und doch musikalisch klingende Reihe von Klicklauten.
»Und Sie sind hier, weil Sie eine Art von Zusammenarbeit zwischen unseren Völkern anregen wollen, mit dem Ziel, die Jedi zu bekämpfen?«
»Wie wenig diese Wesen doch verstehen«, dachte Nesrin. »Sie begreifen die Macht der Jedi nicht«, sagte sie. »Deren Einfluss erstreckte sich einst über ganze Sternsysteme in diesem Teil der Galaxis, zwischen denen sie sich so leicht bewegten wie Sie und ich durch die Räume und Flure dieser Raumstation. Ihre Versuche, die Technologie der Jedi zu verstehen, bedeuten gar nichts. Sie kennen nur einen Bruchteil der Macht, die dieses Volk einst besaß, und doch würde das, was Sie gesehen haben, gegen Sie verwendet, würde es ausreichen, um Ihre Föderation zu zerschmettern, genau wie jeden, der es wagt, sich den Jedi zu widersetzen.«
Jetanian machte einen Laut, den Nesrin als Ausdruck von Ärger verstand.
»Warum sind Sie dann hier?«
»Wenn du jetzt weitermachst«, erinnerte sie sich, »gibt es kein Zurück mehr. Bist du darauf vorbereitet?« »Ja«, entschied Nesrin und schob das grellrote Leuchten der Sorge beiseite.
Die Zeit für eine Umkehr war längst vorbei. »Ich biete Ihnen Hilfe, um zu verstehen, was Sie noch nicht begreifen«, sagte sie. »Die Geheimnisse der Shedai sind zu bedeutend, um unter Angst und Rätseln verborgen zu bleiben. Mein Volk fürchtet die Rückkehr der Shedai seit Äonen und hat kein Interesse an einer Rückkehr in die Existenz als Sklaven und Diener, aus der es einst entsprang. Allein können wir nicht gegen unsere damaligen Herrscher vorgehen, und wir müssen verhindern, dass andere, die uns ebenfalls bedrohen, deren einstige Macht ausnutzen. Es gibt Personen, die wie ich der Meinung sind, ihre Föderation besäße nicht nur die Fähigkeit zum Verständnis, sondern auch die geistige Reinheit, die nötig ist, um ein solches Wissen mit entsprechendem Wohlwollen zu nutzen. Weder dem Chelonen noch der Menschenfrau schien zu entgehen, was sie gerade vorgeschlagen hatte. Nesrin spürte den Unglauben, der von beiden ausging. Sie versuchten, die Ausmaße der sich gerade bietenden Gelegenheit zu begreifen und wogen die Möglichkeiten gegen die Folgen ab, die diese für ihr Volk zweifellos bereithielten. Nesrin wusste, dass sie auf dünnem Eis stand, und sie fand es ironisch, dass ausgerechnet die Föderation, zu deren Prinzipien es gehörte, weniger weit entwickelten Kulturen Technologien vorzuenthalten, um deren natürliche Entwicklung nicht zu stören, von dem profitieren sollte, was sie offerierte. Das Wissen der Shedai würde fraglos große, langwierige Auswirkungen auf die Entwicklung und den weiteren Weg der Föderation haben. Doch was waren die Alternativen? Unterwerfung oder Zerstörung? Nicht nur für die Föderation, sondern auch für Tolia.
»Was Sie vorschlagen«, sagte Jitanya nach einer Pause, »wäre auch die Basis eines langfristigen Friedensabkommens zwischen unseren Zivilisationen. Doch verlangt unser Gewissen, uns auch die Risiken einzugestehen. Wir reden von einem grundlegenden Wandel in unserem Verständnis vieler Sachlagen und Phänomene. Einige davon beginnen wir erst jetzt richtig zu erforschen. Wir müssen zusammenarbeiten, Nesrin, wenn wir ein Gleichgewicht finden wollen, mit dem wir unseren beiden Völkern beim Umgang mit dieser Bedrohung helfen können. Und wir müssen bedenken, inwiefern diese Allianz unser aller Zukunft beeinflussen wird.«
Nesrin teilte Jitanyans Optimismus zwar nicht, fand aber Trost in den Worten des Chelonen. Er dachte nicht nur an die mögliche Gefahr, die in der Annahme des Shedai-Wissens lag, sondern war auch integer genug, seine Sorgen laut zu äußern. Ein warmes Glühen der Befriedigung erfüllte sie. »Vielleicht haben wir tatsächlich weise gewählt.« Doch trotz dieser Zuversicht wusste Nesrin, dass dies nur der erste Schritt auf einem langen Weg war. Gemeinsam würden sie die Geheimnisse der Rasse ergründen, die ihr Volk so lange beherrscht hatte. »Dann, meine neuen Freunde«, sagte sie, »lassen Sie uns diesen Prozess heute angehen.«
Teprin rollte sich auf ein Knie. Der Sand ließ ihre Augen schmerzen, wie auch die zahlreichen Schnitte auf ihrem Gesicht und den Händen. Ihr Mund war von der langen Anspannung ganz trocken geworden, und die gnadenlose Hitze, die von der grellen Sonne Vulkans ausging, machte es nicht besser. Ihr Kopf dröhnte dank der Attacke, die sie nur zum Teil hatte parieren können, und etwas Feuchtes tropfte seitlich an ihrem Gesicht herab. Mit ihrer freien Hand wischte sie sich über die Schläfe, und als sie die Finger zurückzog, waren sie dunkelgrün vor Blut. Das Geräusch des durch die Luft sirrenden Anwohn bereitete sie auf den nächsten Angriff vor. Teprin rollte sich nach rechts, gerade als sich die schwere lederne Schlinge um ihren Hals legte. Der schwere Ball am Ende der Waffe schlug gegen ihr Kinn, und sie hustete einmal auf, bevor die Schlinge sich zuzog. Sie fühlte, wie ihr das Leder den Hals zuschnürte. Dann wurde sie schon nach hinten gezerrt, von den Füßen und hinab in den Sand. Ihr Körper kullerte den Hügel hinab, wühlte den Boden unter ihr auf. Im nutzlosen Versuch eines Gegenangriffs umklammerte Teprin das Leder mit ihrer freien Hand und bemühte sich, ihr eigenes Anwohn einzusetzen. Doch die Waffe ihres Gegners schnitt in ihr Fleisch, raubte ihr den Atem. Dann fiel ein Schatten auf die Vulkanierin, blockierte die Sonne, und Teprin blickte auf zum Gesicht ihres Feindes.
»Du wirst dich unterwerfen, Teprin«, zischte Sten durch zusammengebissene Zähne.
Er ließ sich neben ihr auf ein Knie fallen und behielt das Anwohn in der Hand, zog es noch straffer um ihren Hals.
»Das ist unausweichlich«,
Gefangen in seiner Umklammerung lag sie da, während der Wind stärker wurde und Sand in ihre Kleidung und auf ihre Haut peitschte.
»Ich weigere mich!«
Sie erzwang die Worte, presste sie aus ihrem eingeengten Hals und durch die vertrockneten Lippen, schrie, um Gehör zu finden über den auffrischenden Wind. Ihr rechter Arm schnappte nach oben und mit ihm ihr eigenes Anwohn mit den schweren Gewichten an den Enden. Stans Reflexe waren den ihren überlegen. Er stand auf, um den Angriff abzuwehren, verlor aber aufgrund der Bewegung und seiner Position am Hang das Gleichgewicht. Taumelnd fiel er auf Teprin zu, und das Band in seiner Hand lockerte sich. Sie ergriff es, zog daran mit letzter Kraft. Es genügte, um Stan nach vorne zu zerren. Teprin packte ihn und sprang auf, rollte ihm hinterher und schmiss ihn mit dem Gesicht voraus in den Sand. Als sie auf seinem Körper aufkam, entwich ihr ein animalischer Zornesschrei, doch reicht ihr Gewicht nicht aus, um ihn am Boden zu halten. Mit der freien Hand schlug sie nach seinem Kopf, ließ in schnellem Tempo einen Hieb auf den anderen folgen. Von dem plötzlichen wilden Angriff überrascht, konnte sich Stan kaum verteidigen. Teprin riss sich sein Anwohn vom Hals und sprang auf die Füße. Der Wind zerrte an ihr, während sie ihren rechten Stiefel auf Stans Hinterkopf herabfahren ließ und sein Gesicht tiefer in den Sand drückte. Stans Körper zitterte. Seine Hände und Füße zuckten spastisch, als er sich zu befreien versuchte. Sie spürte, dass er sich aufrichten wollte, hob ihren Fuß an und trat ein weiteres Mal gegen seinen Schädel.
»Stirb!«
Als sie den Angriff wiederholen wollte, sprang Stan auf. In einer einzigen gleitenden Bewegung kam er wieder auf die Beine. Grünes Blut floss aus den Wunden an seinem Kopf, Sand klebte ihm im Gesicht. In den Augen ihres Verlobten erkannte Teprin ein Feuer, das nur Hass sein konnte.
»Ich werde sterben«, sagte er, und seine Worte hallten im heulenden Wind wieder. »Aber nicht, bevor ich genommen habe, was mir gehört. Nein!«
schrie eine andere Stimme durch den ansteigenden Sturm.
»Du wirst als Geschlagener sterben, besiegt und allein mit meiner Hand an deinem Hals und meiner Klinge in deinem Herzen!«
Überrascht drehte Teprin sich um und sah Anna Sandesio. Ihr langes rotes Haar wallte um ihr Gesicht und ihre blassen, weichen Züge bildeten einen starken Kontrast zu dem dunklen Leder ihrer wie maßgeschneidert sitzenden Uniform einer klingonischen Kriegerin. In der Hand hielt sie etwas, das Teprin als Batlet erkannte, eine zeremonielle klingonische Waffe. Das gebogene Schwert mit den drei Griffen an der äußersten Seite der Klinge schien fast zu groß für Annas Hände, doch sie bediente es mit der Stärke und Zuversicht eines Meisters. Anna. Liebe, Pein, Reue. Teprin schwamm in einem Meer der Emotionen, während sie ihre ehemalige Geliebte erblickte. Wie konnte sie da sein? Nun und an diesem Ort. Annas Anwesenheit ergab keinen Sinn, so wie alles andere. Bevor Teprin reagieren konnte, schwang Anna das Batlet in ihren Händen. Die Klinge schnitt durch die sich verdichtenden Sandwolken, dann preschte sie vor und rannte den Hügel hinauf auf Sten zu. Sie ließ einen Kriegsschrei hören, während sie ihre Waffe über den Kopf hob. Spucke flog von ihren Lippen. Stan zog ein Messer aus der Scheide an seiner linken Seite, hielt es vor sich und bedeutete Anna mit seiner freien Hand näher zu kommen.
»Ja«,
rief er, als heiße er die neue Herausforderung willkommen.
»Warte«,
schrie Teprin Anna nach, doch bekam sie keine Antwort. Anna und Stan verschwanden im Sandsturm. Das piepsende Geräusch eines der medizinischen Überwachungsgeräte riss Pennington aus seinem Schlaf. Er war in einem der Stühle der Kabine weggedöst, die als Teprins Quartier diente, und nun war sein Nacken verspannt.
»Oh, verdammt«,
flüsterte Pennington und stand auf. Er presste die rechte Hand gegen seinen Hals und durchquerte den Raum zu Teprins Bett. Während er den Biomonitor hinter ihrem Kopf studierte, musste er daran denken, was ihm Dr. Mbenga über die verschiedenen Anzeigen beigebracht hatte. Ein kleiner Pfeil, der sich an einer Säule aus Zahlen entlang bewegte, die der Beschriftung zufolge die Hirnwellenfunktion der Patientin aufzeigte, war ganz nach oben gestiegen, was auf einen plötzlichen Anstieg dieser Aktivität schließen ließ. Den Messungen zufolge war Teprins Geist gerade auf Warp-Geschwindigkeit gegangen.
»Meine Güte!«
Mit geweiteten Augen blickte er vom Monitor zu Teprin. Soweit er es beurteilen konnte, war die äußere Erscheinung der Vulkanierin unverändert. Er sah keine Muskelzuckungen oder vielsagende Augenbewegungen unter den Lidern, die auf einen Traum hinweisen konnten. Sie lag völlig regungslos da, und nur die Maschinen und ihr flacher Atem ließen erkennen, dass sie nicht tot war. M'Benga hatte erwähnt, dass derartige Ereignisse seit Tiprins Zusammenbruch aufgetreten waren, doch dies war das erste Mal, seitdem die USS Yukon vor 5 Wochen von Sternenbasis 47 aufgebrochen war. Der Doktor hatte Pennington angewiesen, auf solche Änderungen zu achten und betont, dass sie unregelmäßig und unvorhersehbar waren.
»Was geht nur in Ihrem Kopf vor, Lady?« fragte Pennington und fragte sich nicht zum ersten Mal, ob sie ihn hören konnte, wenn er zu ihr sprach.
Wie immer und wie er zu erwarten gelernt hatte, bekam er keine Antwort. Nach einer Weile begann die Anzeige wieder zu sinken, fiel um 3/4 ihres Wertes und pendelte sich schließlich in einer Höhe ein, die, wie Pennington gelernt hatte, Tiprins Standard-Level war. Das Geräusch, das ihn geweckt hatte, verstummte. Pennington hörte, wie sich die Tür hinter ihm öffnete, und als er sich umwandte, betrat M'Benga den Raum. Der Doktor runzelte die Stirn, während er die Anzeigen der um das Bett versammelten Displays studierte. Hinter dem Durchgang sah Pennington einen der Sicherheitsleute der Yukon-Wache stehen. Es gehörte zu den Bedingungen, unter denen Tiprin M'Benga überantwortet worden war, dass sie zu jeder Zeit unter Beobachtung blieb. M'Benga sah Pennington fragend an.
»Ein Anstieg?«
»Ja«, antwortete der Journalist und rieb sich den steifen Nacken. »So was Verrücktes habe ich noch nie gesehen. Wie kann Ihr Geist derart Gas geben, ohne dass sie auch nur zuckt?«
M'Benga verschränkte die Arme vor der Brust. »Ihr Verstand liegt im Chaos. Soweit Sobon mir sagte, besteht er aus 2 Teilen, dank der Geistesverschmelzung, die sie vor all den Jahren mit ihrem Verlobten eingegangen ist. Diese wurde aus unbekannten Gründen unterbrochen, und seit damals leidete Prin unter den Folgen.
»Glauben Sie, dieser vulkanische Heiler kann ihr wirklich helfen?« fragte Pennington. »Nach so langer Zeit? Müsste der Schaden dafür nicht schon zu groß sein?«
M'Benga zuckte mit den Achseln.
»Das weiß ich wirklich nicht. Sobon scheint zu glauben, dass er ihr helfen kann. Doch um ehrlich zu sein, habe ich nie alles geglaubt, was uns manche der vulkanischen Ärzte über die Mentalheilungstechniken ihres Volkes erzählen wollten. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt angelangt, an dem ich bereit bin, vieles auszuprobieren.«
Es bestand kein Zweifel an der Entschlossenheit des Doktors, befand Pennington. Nur jemand, der sich wahrhaft sorgte, würde sich mit einer Patientin auf eine 9-wöchige Reise durchs All begeben, um eine kontroverse Behandlungsmethode zu versuchen, die laut M'Benga vom Großteil der Fakultät der Vulkanischen Akademie der Wissenschaften noch nicht einmal anerkannt wurde.
»Jemand, der sich sorgt«, erinnerte sich Pennington, »oder jemand, der verrückt ist. Aber wer bin ich, um Letzteres zu verurteilen?«
»Ich fühle mich so schrecklich hilflos«, sagte er kopfschüttelnd. »Ich wünschte nur, ich könnte etwas tun.«
Die Erfahrung war seltsam, insbesondere da er noch immer ein gewisses Maß an Zorn und Misstrauen gegenüber der kranken Vulkanierin hegte. Er fragte sich, was sie wohl zu ihm sagen würde, falls und wenn sie je erwachte und ihn mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit und den widersprüchlichen Gefühlen konfrontierte, die in ihm kochten.
»Sie würde mir sagen, dass ich mich unlogisch verhalte«, schätzte er.
Als er die Hände in die Taschen seiner Hose steckte, berührten die Finger seiner Rechten etwas Glattes, Metallisches. Er zog das Mandala hervor. Die polierte Oberfläche glänzte im Schein der schwachen Beleuchtung und der bunten Lämpchen der verschiedenen Biomonitore, die ein Kaleidoskop von Farben auf der Prinz Gesicht warfen. Nach einem Moment beugte er sich vor und legte das Medaillon auf ihre Brust gleich oberhalb ihrer Hände.
»Da«, sagte er leise. »Ich habe schließlich für Sie gekauft.«
Mit einem Schulterzucken und einem falschen Lachen blickte er zum M'Benga auf.
»Ist dumm, ich weiß. Ich schätze, jede Kleinigkeit kann eine Hilfe sein«, erwiderte der Doktor.
Pennington nickte.
»Möglich.«
Er sah auf Tiprin herab, die im Koma lag, deren äußere Ruhe dem erbarmungslosen Kampf hohnsprach, der in ihrem Inneren stattfand.